Es ist gut 100 Jahre her, dass ein großer Neutestamenter namens Martin Kähler einen Satz geprägt hat zum Markus-Evangelium, der heute immer noch viel zitiert wird. Zum letzten Mal übrigens am Freitagabend durch Professor Kammler, der hier den Bibelabend gehalten hat. Er sagte, das Markus-Evangelium sei eine Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung. Und das fällt auch auf. 5 von insgesamt 16 Kapiteln beschreiben die Geschehnisse der letzten Woche im Leben Jesu. Markus, der sonst so komprimiert und so ungeheuer kurz die Dinge erzählt, wird hier plötzlich ausführlich. Man merkt, jetzt geht's ums Ganze. Dazu gehört auch, zu diesem Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung gehört auch ein verblüffendes Detail, das zeigt, wie bewusst Markus sein Evangelium auf jene Passionserzählung zielen lässt. Wenn man nämlich dieses Buch Markus herauslösen würde, und früher waren ja die Evangelien je einzeln auch unterwegs in Gemeinden, und man das Buch genau in der Mitte aufschlägt, dann entdeckt man dort die erste Leidensankündigung von Jesus. Und auch in anderer Hinsicht ist das im Zentrum. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern in Galiläa, geht hierhin, geht dorthin und dann wendet er sich nach Norden und am äußersten nördlichen Punkt, in Caesarea Philippi. Dort kommt jene Frage zur Sprache, die er sagt, was glauben die Menschen, dass ich sei? Wie reden die Menschen über mich? Und Petrus antwortet dort, du bist der Christus, du bist der, auf den wir gewartet haben. Und direkt darauf folgt jene Leidensankündigung. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten, also von allen, die was zu sagen haben. Und er muss getötet werden. Und dann kommt der Wendepunkt. Jetzt wendet er sich vom Norden weg Richtung Süden und zwar geradeaus nach Jerusalem. Dort wartet das Kreuz auf ihn. Es ist, wie gesagt, eine Scharnierstelle im Markus-Evangelium. Jesus will zu Petrus sagen, ja, du hast recht, ich bin der Christus, der Messias, aber ich muss verworfen und leiden und getötet werden. Er wiederholt diese Leidensankündigung noch zweimal und dann folgt auf dem Weg nach Jerusalem unser Predigtabschnitt. Markus 10, Vers 35. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft bin? Ja, sie sprachen zu ihm, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Erlösung für viele. Irgendwie können die beiden einem ja richtig leid tun. Beschämt stehen Jakobus und Johannes am Ende da. Und dabei haben sie es doch eigentlich nur gut gemeint. Man kann sich das vor seinem inneren Auge richtig vorstellen, wie Jesus und die 12 durchs Jordantal zogen auf dem Weg nach Jericho, um dann weiter die Wüstenstraße hinauf nach Jerusalem zu gehen. Die kleine Gruppe ging langgezogen, jeder war mit seinen Gedanken beschäftigt. Wohl auch noch beschäftigt mit dem, was Jesus gesagt hatte, dass er nach Jerusalem geht, um dort zu sterben. Da geben sich Jakobus und Johannes einen Ruck und gehen miteinander vor zu Jesus. Sie wollen ihm sagen, was in ihnen vorgeht. Seit jenem Tag, als Jesus sie rief, sind sie doch ganz eng mit ihm zusammen, verließen ihren Vater und ihre Fischnetze und zogen mit ihm. Sie waren jetzt bei ihm und sie wollten weiter bei ihm bleiben, ganz gleich was kommt, im Leiden und im Tod und natürlich dann auch in seiner Herrlichkeit. Sie wollen bei ihm sein, ganz nah, der eine links, der andere rechts von ihm, so wie sich Kinder an ihre Eltern schmiegen. Ganz eng dran sein an ihm, darum bitten sie ihm und er stellt sie bloß. Wer groß sein will unter euch, sagt er zu ihnen. Aber das wollten sie doch gar nicht. Oder vielleicht doch? Mal ehrlich, wir Menschen sind doch raffiniert. Hat da Jesus womöglich mehr bei ihnen gesehen, als sie selbst von sich wahrhaben wollten? Wissen Sie, es kann so schnell passieren, dass unser Ehrgeiz in den Mantel der Liebe schlüpft. Jesus, ich will ganz nah bei dir sein, sagten sie. Und in Wirklichkeit wollten sie einen Ehrenposten, einen Ministersessel. Sie wollten eine Sonderstellung, eine, die sich abhebt von der sonstigen Gemeinde Jesu. Die anderen Jünger, die anderen spüren das wohl. Mit großen Ohren haben sie der Unterhaltung gelauscht. Jetzt ärgern sie sich. Ihr Ärger erinnert ein wenig an den Ärger der Brüder gegenüber Josef und dessen Traum. Meinen die beiden dort, sie seien etwas Besseres? Ihre Liebe sei größer, sei tiefer als die der anderen? Lieblingsjünger wollen sie sein, herausgehobene Plätze wollen sie beanspruchen, als hätten nur sie und nicht alle Jünger alles verlassen, um Jesus nachzufolgen, als würden sie nicht alle mit Jesus durch dick und dünn gehen? So ist das nun mal. Wenn es um Liebe geht, ist die Eifersucht nicht weit. Und dann deckt auch noch Jesus ihren Ehrgeiz auf. Dabei wollten sie ihm doch eigentlich nur ihre Liebe zeigen. Ich stelle mir jedenfalls vor, wie sie knallrot im Gesicht geworden sind. Beschämt stehen sie da. Naja, diese Geschichte ist lang her. Weshalb ist sie denn eigentlich von Markus in sein Evangelium aufgenommen worden? Warum hat er ausgerechnet sie ausgewählt unter den vielen Einzelbegebenheiten, die ihm doch überliefert worden war von Jesus und seinen Jüngern? Denn Markus hat sehr stark ausgewählt. Wir müssen davon ausgehen, dass er viel mehr Informationen hatte als das, was er schließlich eintrug in sein Evangelium. Aber es geht hier offensichtlich um ein ganz wichtiges Dauerthema unter Menschen. Man will groß sein. Man will einen Ehrenplatz haben. Menschen sehnen sich nach Anerkennung. Und das gilt auch für Christen, damals wie heute. Darum erzählt uns Markus von Johannes und Jakobus. Auch unter uns zeigt sich diese Sehnsucht nach Anerkennung in ganz unterschiedlicher Gestalt. Es gibt ja schließlich die Gewinner. Wer Erfolg hat, wird geehrt. Der Sieger steigt aufs Treppchen, bekommt seine Medaille und der Verlierer steht abseits. So funktioniert das nicht nur im Sport, auch in der Firma, wenn es um Beförderungen geht. In so vielen Bereichen des Lebens. Und nicht wenige denken, genauso sei es auch bei Gott. Die Pharaonen in Ägypten ließen sich prächtige Gräber bauen fürs Jenseits. Wer hier groß war, wer hier erfolgreich war, sollte doch auch dort zu den Siegern gehören. Jesus sagt, so soll es unter euch nicht sein, unter euch nicht. Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Es ist ja schon eine ganze Weile her, dass Jesus solche Worte sprach und sie haben sich seitdem in der Gemeinde Jesu herumgesprochen. Wenigstens in unseren Breitengraden wollen die Herrscher nicht ihre Völker niederhalten oder die Mächtigen ihnen Gewalt antun. König Friedrich von Preußen, der alte Fritz, kokettierte geradezu damit, sich als den ersten Diener des Staates zu bezeichnen. Während er ohne Sorgen, sans souci, durch seinen prachtvollen Schlosspark in Potsdam flanierte. Unsere Großen heißen ja auch bis heute Minister, Diener heißt das wörtlich. Und zumindest manche oder viele von ihnen wollen es auch sein. Ihre gute Absicht sei ihnen wenigstens zugestanden. Und in der Kirche sind Ehrgeiz und Erfolgsstreben ja auch erst recht verpönt. Die mögen sich anderswo ihr Feld suchen. Bei uns gilt Bescheidenheit. Wer groß sein will, soll Diener sein. Und mancher hat das beherzigt von klein auf, gerade in der christlichen Gemeinde. Ich denke an eine ganz spezielle ehrenamtliche Mitarbeiterin, mit der ich in meinem letzten Ort viel zusammengearbeitet habe und die inzwischen hochbetagt ist. Sie packte an, wo sie gebraucht wurde, zählte die Stunden nicht, auch nicht das Geld, das sie aus ihrer eigenen Tasche dazu gab. Und sie hatte buchstäblich Freude daran, anderen zu helfen. Als man sie dann nach ein paar Jahren fragte, ob sie denn für den Kirchengemeinderat kandidieren wolle, lehnte sie dann auch jedes Mal ab, denn immer wieder kam diese Frage auf sie zu. Sie wollte nicht im Rampenlicht stehen, wollte wirklich nur im Verborgenen dienen. Viele Gemeinden leben ja geradezu vom Einsatz solcher Menschen. Und doch möchte ich vorsichtig behaupten, der Durst nach Anerkennung ist doch da. Meldet sich manchmal bei Kleinigkeiten. Einmal als nach einer Veranstaltung ein anderer geehrt wurde und sie, jene unermüdliche Mitarbeiterin, ohne böse Absicht übergangen wurde. Diese Frau erzählte mir jetzt nach Jahren bei einem Besuch von dem Zorn, der damals in ihr aufkam, wie sie ärgerlich wurde, wie sie über sich selbst erschrak. Genauso wie jene 10 Jünger aus unserer Geschichte ärgerlich wurden. Diese Frau damals sagte es nicht laut, sondern schluckte ihren Ärger herunter. Andere haben das jetzt mittlerweile durch ein jahrelanges mentales Training sich inzwischen abgewöhnt, von Menschen Anerkennung zu warten. Sie hoffen dann wenigstens auf ein Lob von Gott, so wie Jakobus und Johannes auf Ehrenplätze hofften bei Gott. Aber gerade diese Zusage konnte oder wollte Jesus ihnen nicht machen. Sie haben ja alles verlassen, sind ihm nachgefolgt, waren sogar bereit, den Kelch zu trinken, den er trinkt, wie es heißt, also für ihn zu sterben. Kann es denn eine größere Hingabe, einen glaubwürdigeren Dienst für Jesus geben? Aber doch sagt Jesus, zu sitzen, zu rechten oder zu linken, das kann ich euch nicht versprechen. Das wird denen gegeben, die dazu von Gott bestimmt sind. Jesus sagt nicht zu, er verweigert sich. Der Durst nach einer besonderen Anerkennung, Belohnung für den großen Einsatz wird hier nicht gestillt. Nicht von den Menschen und auch nicht, und das ist bitter in unserer Geschichte, auch nicht von Gott. Mancher von uns geht darum noch einen Schritt weiter. Er will nicht nur dienen, er will dann ganz auf Anerkennung verzichten. Die Liebe sucht nicht das Ihre, heißt es doch. Wer wirklich für andere da sein will, darf dabei nicht an sich selbst denken. Sonst wäre allem noch so schwerer Dienst im Grunde dann doch eine versteckte Form des Selbstbezuges. Ich diene dem anderen, damit ich anschließend eine reiche Belohnung bekomme, und sei es im Himmel. Oder wenigstens, damit ich das gute Gefühl habe, jetzt das Richtige zu tun. Und so verbietet sich mancher jeden Gedanken an Lohn und Ehre und versucht, sich den Durst nach Anerkennung förmlich aus der Seele zu reißen, damit ja die Motive 100% stimmen. Aber der Kampf gegen die eigenen Motive und Emotionen ist da eine schwierige Sache. Martin Luther hat so in seiner Klosterzeit gekämpft, wollte Gott lieben aus ganzem ungeteilten Herzen, ohne jede Berechnung. Aber wenn er sein Gewissen erforschte, fand er immer gleich auch die Liebe zu sich selbst. Dachte sich, naja, dann wird Gott ja doch stolz auf mich sein. Und damit kann ich auch stolz auf mich sein. Haben Sie das schon mal erlebt? Man will wenigstens einmal aus vollem Herzen das Vaterunser beten, aber schon selbst während des Gebets fängt man an, darüber nachzudenken, ob man sich jetzt ganz auf Gott ausrichtet und merkt, dass man sich schon wieder um sich selbst dreht. Zumindest um den Grad seiner Frömmigkeit. Luther wollte damals in seiner Demut wahrhaftig sein und entdeckte hinter der Demut wieder Hochmut. Ganz nach dem Motto, wenn doch nur alle so toll demütig wären wie ich. Oder das wird Gott ja sicher gut gefallen, wie ich jetzt gerade bin. Der Reformator war damals ehrlich genug, diese Entdeckung zu machen. Je tiefer er in seinem Innersten nachforschte, desto mehr Selbstbezogenheit fand er. Und man kann dieses Spiel ja auch weit treiben. Wer so in die Abgründe des Gewissens hineinsteigt, kann nur verlieren. Luther ist damals an dieser Entdeckung verzweifelt. Denn mit dem letzten Rest der Eigenliebe müssten wir uns auch den Willen zum Leben aus der Seele reißen. Und den hat uns doch Gott eingepflanzt, als er uns schuf. Luther hat gemerkt, Ehre bei Gott werden wir bei diesen Gedankenspielen am Ende nicht gewinnen. Seine Anerkennung lässt sich nicht verdienen, weder durch einen hingebungsvollen Dienst, selbst wenn einer sein Leben opfert wie Jakobus und Johannes, noch durch Demut. Umsonst ist diese Mühe. Aber wissen Sie, jetzt kommt das Entscheidende. Es braucht diese verkrampfte Mühe auch gar nicht. Was zu tun ist, das tut Gott, nicht wir handeln, er handelt. Der Menschensohn ist gekommen, dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld, als Erlösung für viele. Und als Luther das entdeckte, war es für ihn, wie wenn jemand das Fenster aufreißt, der wieder frei aufatmen konnte. Jetzt war er frei, und zwar vor allem frei von sich selbst, von seinen eigenen Gewissensqualen. Und wussten Sie, dass Martin Luther früher mittelhochdeutsch Martin Luder hieß? So war dieser Name geschrieben. Hatte nichts mit dem Luder zu tun. Und dann hat er seinen Namen mit TH geschrieben von da auf, weil er sich daran erinnert, dass das griechische Wort Eleutheros mit TH der Freie heißt. Martin der Freie. Er war frei gegenüber dem Papst und gegenüber dem Kaiser, das wissen wir alle. Aber seine entscheidende Entdeckung lag woanders. Er wurde frei gegenüber sich selbst. Als Luther klar wurde, dass Gott es ist, der uns dienen will, konnte er aufhören, in den Abgründen seiner Seele zu suchen. Ständig nachzuforschen, ob denn sein Dienst auch hundertprozentig perfekt ist, in den Motiven und natürlich auch in den Ergebnissen. Wer vom freimachenden Evangelium erfasst wird, schaut nicht mehr auf sich selbst, sondern sieht jetzt auf Gott. Entdeckt, dass Gott sich für uns hingibt. Und darüber freut er sich dann von vollem Herzen. Der vielleicht wertvollste Bekenntnistext der Reformationszeit ist die Antwort auf die erste Frage im Heidelberger Katechismus. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort heißt, dass ich mit Leib und Seele, beides also, und zwar im Leben und im Sterben, nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin. Ich gehöre nicht mehr mir selbst und nicht mehr meinen eigenen demütigen oder hochmütigen Gefühlen, nicht mehr meiner echten Dienstbereitschaft oder versteckten Selbstsucht. Auch nicht mehr meinen Grübeleien nach wahren oder falschen Motiven, weil ich längst ihm gehöre. Der Menschensohn gibt sein Leben als Lösegeld für viele, sagt Jesus. Er macht den Ehrgeizigen los von dem Zwang, immer aufs Neue gewinnen zu müssen. Er muss sich nicht immer wieder beweisen, muss nichts gewinnen. Gott hat doch längst gewonnen. Was will er noch mehr? Und er macht auch uns los aus dem Zwang zur Demut. Befreit uns davon, die Seele bis in die feinsten Winkel ergründen zu müssen. Und ich habe da auch meine Frage an die Psychoszene, auch eine christliche Psychoszene. Wie viele Menschen gehen durch die ständigen Forschungsreisen in der eigenen Seele zugrunde, weil sie mit den Abgründen da nicht fertig werden, die sich da auftun? Und jeder von uns hat Abgründe. Der Menschensohn ist gekommen, dass er diene und sein Leben gebe, als Befreiung für viele. Nehmen Sie das mit, Jesus macht uns frei mit unserer echten Demut und mit unserem kaschierten und versteckten Stolz, mit unserer Liebe und auch mit unserer Selbstsucht. Erkennt er uns an und hat uns lieb. Christus erkauft unser Leben, macht uns frei von uns selbst. Glaube heißt, kurz gefasst, ich schaue jetzt nicht mehr auf mich selbst, sondern schaue auf Jesus Christus. Sehe weg von meinen Grübeleien, ob denn hinter jedem Engagement und jeder dienenden Tat immer das richtige Motiv steckt. Und freue mich daran, dass Jesus mir dienen will. Ich möchte zum Schluss noch ein persönliches Beispiel nehmen. Als Theologiestudent war ich oft per Anhalter unterwegs. Weil meine Frau in Heidelberg studierte, kannte ich die Raststätten auf der A81. Da konnte man die Leute gut ansprechen, ob sie einen mitnehmen. Und immer wieder sprachen natürlich mich die Fahrer auf mein Studium, meinen späteren Beruf an. Und einmal wurde ich von einem etwa 40-jährigen Mann gefragt, warum ich denn Pfarrer werden wollte. Und er merkte, ich bin ein Christ. Er wollte wohl prüfen, ob meine Motive denn jetzt auch geistlich 100% in Ordnung sind. Ich sagte damals etwas von einem Beruf, den ich auch als Berufung erlebe. Und dann sagte ich aber am Ende auch augenzwinkernd, wissen Sie, ich möchte auch Pfarrer werden, weil mir die Vorstellung gefällt, in der Kirche nicht einfach da zu sitzen, um zuzuhören, sondern dass andere mir jetzt zuhören. Und sei es etwas länger als normalerweise geplant. Aber Sie können sich vorstellen, dieser Fahrer damals, der Autofahrer, war ziemlich irritiert über die Antwort. Aber wir hatten da ein richtig gutes Gespräch noch, was es heißt, auch mit nicht nur ganz frommen und redlichen Motiven von Gott angenommen und in den Dienst genommen zu werden, für sein Reich gebraucht zu werden. Vielleicht waren Johannes und Jakobus damals wirklich zutiefst beschämt, schon mit rotem Kopf zu Boden. Aber als sie hörten, wie Jesus weiterredete, blickten sie wieder auf. Der Menschensohn ist gekommen, dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele, auch für Jakobus, auch für Johannes und natürlich auch für die 10 anderen und für jeden von uns. Amen.